NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon ist heute Abend Andreas Bormann. Es gibt Ereignisse, die vergisst man nicht, und es gibt Ereignisse, die lange zurückliegen, aber jeder von uns weiß noch, wo er zu diesem Zeitpunkt war, was er erlebt hat, was er gedacht hat. Vor 30 Jahren die Katastrophe in Tschernobyl. Ich bin sicher, Sie erinnern sich, wo Sie zu diesem Zeitpunkt waren und was Sie gedacht haben. Es geschah am 26. April 1986. Für Sie zur Information, erfahren haben wir es dann aber am 28. April in den Nachrichten. Genau um 19.32 Uhr sendete damals die Deutsche Presseagentur eine Eilmeldung. Das war am 28. April. Wir wollen heute Abend darüber reden, 30 Jahre Tschernobyl. Was hat dieser GAU verändert? Und wir sind natürlich gespannt, woran erinnern Sie sich an die Geschichte damals? Erinnern Sie sich noch an Ihre Ängste, an Ihre Zweifel? Erinnern Sie sich noch an die Politiker, was Sie damals gesagt haben? Das war vor 30 Jahren. Erinnern Sie sich einmal und rufen uns an. 08000 441777.
Ich bin an der Zonengrenze groß geworden, sprich war noch ein bisschen näher dran. Und ich weiß nur, dass wir damals dann nicht rausgehen sollten und auch Jahre danach noch immer nicht im Wald und keine Pilze und so weiter. Aber sonst so als Bedrohung oder Gefahr oder sowas habe ich es damals eigentlich nicht wahrgenommen.
Natürlich, wir hatten zwei kleine Kinder, natürlich hatten wir Sorge und Angst, ja. Wir sind früher immer in den Wald gegangen und haben Pilze gesammelt, das haben wir dann nicht mehr gemacht. Und das haben wir seitdem auch nie wieder gemacht irgendwie. Also das Pilzesammeln wurde da irgendwie abgeschafft.
Wir waren sehr verunsichert. Mein Sohn ist geboren einen Monat früher. Weißt du das genau? Da ging es darum, abdecken oder nicht abdecken, die Sandkästen.
Ja, erinnern kann ich mich schon noch. Die Kinder waren da klein, aber ich habe sie trotzdem in die Sandkiste gelassen. Also das Leben ist so weitergegangen, wie es vorher war.
Meine Mutter wurde an dem Tag operiert. Und ein paar Tage später haben wir uns dann große Gedanken darüber gemacht. Hat es jetzt Einfluss auf die Operation und wuchert eventuell Krebs? Also es entstand eine gewisse Hysterie dann auch.
Also ich habe ja damals noch in der DDR gelebt, da war das ja nicht offiziell so präsent. Ich habe das gerade heute Morgen nochmal in der Zeitung gelesen, da hieß es dann halt einfach nur Salat waschen und der Rest wurde sozusagen beiseite geschoben, weil das ja der große Bruder war.
Ich war am Fruchthof tätig und wir erwarteten eine Sendung von Frischgemüse und Obst, nicht aus der Ukraine oder damaligen Sowjetunion, sondern aus Rumänien. Und da wurde uns mitgeteilt, dass alles beschlagnahmt ist, es wurde alles hier in die Elbe gekippt oder entsorgt.
Erinnerungen an vor 30 Jahren der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Wenn Sie sich erinnern, dann rufen Sie uns an 08000 441777, und gesammelt hat diese Stimmen für uns heute Abend Sarah Klößer. Und wir haben natürlich Gäste. Hier in Hamburg im Studio sitzt Silke Schwartau. Sie ist von der Verbraucherzentrale Hamburg. Guten Abend, Frau Schwartau.
Guten Abend.
Ihre erste Erinnerung an dieses Jahr 1986, am 26. oder 28. April, das weiß ich bei Ihnen nicht genau.
Nein, also wir hatten schon am 27. so die ersten Ahnungen, aber es herrschte eine ganz große Angst vor und vor allem gab es ja absolut gar keine Informationen.
Ja.
Die Behörden haben gemauert oder alles runtergespielt, auch die deutschen Behörden. Und wir mussten aber irgendwas tun für die Verbraucher. Die riefen uns ja auch alle an und fragten, kann man jetzt noch Gemüse essen und so weiter. Also da fing der Stress an.
Man muss sagen, Sie waren schon damals in der Verbraucherzentrale?
Genau, das war so meine erste Zeit und das war schon eine harte Probe.
Sie sind sozusagen eine Zeitzeugin.
Das bin ich geworden inzwischen, ja.
Und können uns heute Abend ein bisschen mehr noch erzählen. Bei uns ist auch Heinz Smiethal, er ist Atomexperte bei Greenpeace. Guten Abend, Herr Smiethal.
Schönen guten Abend.
Man hört, Sie kommen aus Österreich und wir wissen, dass diese Katastrophe damals Österreich im Anfangsstadium mehr belastet hat. Erinnern Sie, waren Sie in Österreich?
Ja, ich war da auf dem Institut für Radiumforschung und Kernphysik. Also ich habe das auch dort im Prinzip dann festgestellt. Wir haben dann auch gleich so eine Wischprobe genommen vom Fensterbrett aus. Die gammaspektrometrische Analyse hat auch dann sozusagen ein wildes Bild gezeigt. Also klar, Cesium-134, Cesium-137, aber auch andere Radionuklide. Es war sozusagen eine sehr spannende Zeit, eigentlich als Physiker das zu sehen, fast mehr vom Staunen geprägt als jetzt von der Angst, dass sozusagen tausende Zerfälle pro Sekunde auf so einem kleinen Fleckchen Stoff sind, das mitten in Wien ist, wo das tausende Kilometer weg ist vom Katastrophen. Vom Reaktor.
Sie haben tatsächlich die Fensterbank abgewischt und das dann gemessen?
Genau, das ist im Prinzip so Wischprobe, Umweltwischprobe, wenn man da im Prinzip das mit mit empfindlichen Geräten misst, dann sieht man da die Radionuklide.
Ist man als Wissenschaftler so cool? Hatten Sie keine Befürchtungen?
Also tatsächlich war bei mir damals die Physik sehr stark im Vordergrund. Wir haben da mit 14 MeV Neutronen gemessen. Wir haben viele starke Quellen dort gehabt. Americium, Beryllium, Neutronenquellen. Wir sind da sozusagen, wir haben das mit Handschuhen gemacht. Wir haben sozusagen strahlenschutzmäßige Ausbildungen. Und
wann hatten Sie denn das erste Mal Sorge?
Naja, im Prinzip war die Ausbildung in Wien, und Wien, Österreich ist ja dann auch bekannt eigentlich als atomkritisches Land, schon, finde ich, sehr sachlich. Also unser Professor hat auch sehr klar gesagt, dass diese Eintrittswahrscheinlichkeit von Unfällen ja viel höher ist, als die Internationale Atomenergieorganisation einem weismachen will. Also da hat es richtige Dispute gegeben, und ich habe dann auch, bin dann eigentlich in die Umweltschutzgruppen gekommen, hatte dann damals mit Global 2000 ein Messsystem installiert, die grenznahen Atomkraftwerke bei Österreich, Dukovany, so einen Messring installiert. Und so bin ich dann immer mehr in die Umweltszene eigentlich reingerutscht.
Gut, das ist die Stimme von Greenpeace heute Abend. Zugeschaltet aus Berlin ist Professor Dr. Martin Voss. Er ist Soziologe und beschäftigt sich mit Katastrophen. Guten Abend, Herr Professor Voss.
Ja, guten Abend, Herr Bormann.
Herr Voss, erinnern Sie sich an dieses Jahr?
Ja, ich an das Jahr sehr gut. Es hat für mich ein bisschen den Charakter eines Gründungsmythos. Ich wäre wohl, das kann ich gut sagen, glaube ich, ohne Tschernobyl nicht in die Katastrophenforschung gekommen. Allerdings muss ich sagen, besser noch erinnere ich mich als an Tschernobyl, an die Challenger-Katastrophe oder das Challenger-Unglück. Mhm. Das lag wohl daran, dass ich noch ein Kind war und meine Eltern mich mit der Tschernobyl-Lage versucht haben zu verschonen, muss man ja so sagen. Also eben eigentlich dann mich davon ferngehalten haben. Das kam dann im Schulunterricht irgendwann durch. Die Challenger-Katastrophe hingegen, die war omnipräsent.
Wie alt waren Sie damals?
14 Jahre.
Gut, da sind Raketen natürlich für Jungs auch spannender als Atomkraftwerke.
Genau. Ja, und die Auswirkungen von, naja, da ist ein Atomkraftwerk explodiert, das ist einfach von den Dimensionen etwas, was dann das Alter doch, glaube ich, in der Vorstellungskraft überfordert.
Und was hat Sie denn dazu gebracht, sich mit Katastrophen aus soziologischer, gesellschaftlicher Sicht zu beschäftigen?
Naja, also das war ja doch in den Jahren im Grunde genommen viel los. Es fiel in die Umweltbewegung und es waren die Hungerbilder in Afrika in den Jahren omnipräsent. Alles das hat mich dann doch sehr zusammengeprägt, wenn man das alles irgendwie unter so ein Bauchgefühl packen kann, ja, wo man sagt, da ist irgendwie was im Argen, da ist alles nicht so, wie es idealerweise sein sollte. Und naja, dann ist man als Kind dafür vielleicht auch besonders empfänglich in einem bestimmten Alter. Ich weiß es nicht. Das kam doch alles zusammen. Ein Jahr später wurde dann die Katastrophenforschungsstelle erst gegründet, an der ich nun heute bin und die ich heute leiten darf. Also auch das durchaus im direkten Zusammenhang damit.
Gut, Sie können uns heute Abend ein bisschen erklären, was eine Katastrophe mit Gesellschaften so macht, wenn man das so sagen will, und welche unterschiedlichen Katastrophen es gibt. Damit wir uns alle einmal erinnern, hören wir mal die Tagesschau von damals.
In der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS traten an einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf. Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden gekommen sein. Weiter heißt es in der Meldung, den Betroffenen werde Hilfe geleistet. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Unglück ereignet hat oder wodurch es verursacht wurde. In den letzten beiden Tagen war an mehreren Orten Schwedens und Finnlands erhöhte Radioaktivität gemessen worden. An einigen Stellen wurde die übliche Strahlungsmenge um das 5- bis 6-fache übertroffen.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir reden heute Abend über 30 Jahre Tschernobyl. Was hat der GAU verändert? Und wir wollen natürlich auch wissen, woran Sie sich erinnern oder was Sie daraus für Konsequenzen gedanklicher Art oder politischer Art gezogen haben. Dann rufen Sie uns an 08000 441 777. Herr Voss, als Katastrophenforscher, wann ist eine Katastrophe eigentlich eine Katastrophe?
Ja, das lässt sich schon leider gar nicht einfach beantworten, weil das ganz davon abhängt, wer darüber nachdenkt, wen es betrifft, wer es beobachtet, wie weit man davon entfernt ist und so weiter. Also wir nennen in Deutschland ja eigentlich Ereignisse, Katastrophe, die schon anfangen bei etwas wie der Love Parade in Duisburg. Das geht aber genau dann eben über Haiti und bis hin zu Tschernobyl oder Fukushima. Alles das packen wir unter diesen einen Begriff. Der ist also eigentlich denkbar unscharf in Deutschland. In den angloamerikanischen Räumen, da gibt es wenigstens diese Differenz noch zwischen Desaster und Katastrophe, wo man so ein bisschen sagen kann, das eine ist das etwas kleinere, das andere ist wirklich das ganz große. Aber dadurch, dass wir da so unscharf sind, kann man das so pauschal nicht beantworten. Das
haben Katastrophen oder die Katastrophe einer Katastrophe, hat das was mit Nähe und Entfernung zu tun?
Ja, selbstverständlich, aber mit so vielen anderen auch. Also es hat was ganz viel erst einmal mit Kultur zu tun. Natürlich auch mit Vorstellungen davon, was ist eigentlich, wie steht man zum Tod, wie steht man zum Leben? Das sind grundsätzliche philosophische Fragen, die sie aber sehr unterschiedlich in der Welt beantwortet finden. Und entsprechend unterschiedlich ist dann natürlich auch die Vorstellung von Katastrophe oder Unglück. So kann das eben in der einen Kultur etwas sein, das nach wie vor, wie es auch in unserer Kultur noch in Teilen, vor allem aber auch in der Vergangenheit natürlich mit spirituellen Kräften, mit höheren Mächten in Verbindung gebracht wird, und in anderen eher wissenschaftlich, rational-technischen Gesellschaften erklären wir es eben über Kausalitäten, über physikalische Prozesse, weniger über gesellschaftliche.
Ist es zynisch zu sagen, Fukushima war eigentlich eine größere Katastrophe als Tschernobyl, oder kann man keine Vergleiche oder sollte man keine Vergleiche anstellen?
Jedenfalls nicht in dieser gestuften Kausalität, also dass das eine nun das größer als das andere. Es ist eben, dass Tschernobyl ist das erste Mal gewesen in dieser Größenordnung und hat damit doch sicherlich erstmal von den Auswirkungen her ganz andere Bereiche jedenfalls nochmal getroffen, während Fukushima eben eher die Bestätigung war und damit auch da natürlich ganz stark gerüttelt hat an unseren Kalkulationen, die wir den Risiken vorher zugrunde gelegt hatten, und damit im Grunde genommen Techniker, die eine andere Art von Risikobewertung eben durchführen, falsifiziert, wir sagen. Also gezeigt, in der Praxis gezeigt, da stimmt etwas nicht. Mhm.
Herr Smita von Greenpeace, das ist nun 30 Jahre her, und als Tschernobyl geschah, wurden trotzdem in Deutschland noch weitere Atomkraftwerke gebaut nach dieser Katastrophe. Würden Sie als Mann von Greenpeace sagen, der Mensch ist doch nicht lernfähig?
Ja, der Mensch ist erstaunlich wenig lernfähig. Es zeigt sich ja, dass auch bei den Atomaufsichten sich sozusagen nicht so viel getan hat. Man sagt immer, Lektion gelernt aus der Katastrophe, aber letztlich kratzt das nur an der Oberfläche. Im Prinzip versuchen die Organisationen, sich eher abzugrenzen. Die sagen eher, Tschernobyl war ja ganz anders. Das war ein anderer Reaktor, das war eine andere Sicherheitskultur. Und jetzt bei Fukushima heißt ja, das war ein Tsunami. Und also man sieht sozusagen, man will nicht lernen, sondern man will sich abgrenzen. Wichtiger wäre eigentlich zu sagen, wie sehr sind denn Parallelen? Also bei Fukushima ist der Strom ausgefallen. Könnte bei uns auch der Strom ausfallen? Und dann sind wir gleich auf einer anderen Ebene. Aber das wird versucht zu vermeiden. Das beobachte ich sehr intensiv.
Warum meinen Sie, wird es vermieden?
Weil es zur Änderung zwingen würde. Ne? Also im Prinzip hat ja Tschernobyl mit 30 Jahren und Fukushima gezeigt, die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Unfälle sind wesentlich häufiger als ursprünglich behauptet. Ja. Und wenn es eintritt, ist es unbeherrschbar. Es ist richtig eine Katastrophe, die ein Land zum Fall bringen kann. So hatte das der Premierminister von Japan gesagt. Also der hatte vor Augen, 50 Millionen Leute müssten evakuiert werden. Und das führt eigentlich zur Konsequenz, etwas, das so unbeherrschbar ist und doch so häufig eintritt, dass man das nicht betreiben darf.
Sie sprechen von der Veränderung aus politischer Sicht. Frau Schmarter, Sie sind von der Verbraucherzentrale. Wie war das denn aus Ihrer Sicht? Was haben die Menschen denn gedacht bzw. verändert in ihrem Verhalten?
Also zu der Zeit gab es ja auch ganz viele Initiativen. Auch hier in Hamburg, Eltern für unbelastete Nahrung gab es, dann gab es Ärzteinitiativen. Und das hat auch in die Gesellschaft gestreut. Da wurde einfach das Bewusstsein geändert. Und letztlich gibt es ja in diesem Land auch eine große Ablehnung. Wir haben die Energiewende. Das heißt, hier wurde ein wichtiger Grundstein gelegt, sich von dieser Technologie zu verabschieden. Und jetzt ist natürlich auch die Terrorgefahr wieder zusätzlich hinzugekommen, dass man auch vieles
aber damals war noch nicht die Rede vom Abschied von der Atomenergie, als Tschernobyl passierte, sondern es wurden ja noch weitere Atomkraftwerke unter der Kohl-Regierung gebaut. Meine Frage, waren die Menschen damals panisch oder waren sie eher besonnen besorgt?
es gab beides. Also gerade Eltern mit kleinen Kindern, die waren echt panisch, weil die Angst hatten um die Entwicklung, oder Menschen, die schon krank waren, die waren sehr panisch und sehr ängstlich. Und dann gab es natürlich auch immer wieder die, die beruhigt haben und diesen Weg weitergehen wollten. Mhm. Wir hatten damals keine politische Mehrheit dafür, aber die Bewegung ist doch dann sehr stark geworden.
Wir reden heute Abend über 30 Jahre Tschernobyl. Was hat der GAU verändert? Unsere Telefonnummer ist 08000 441 777. Vielleicht erinnern Sie sich und mögen uns Ihre Erinnerungen erzählen. Mika Luke aus Bremen, guten Abend.
Moin, moin. Moin, also, das war bei mir so, dass ich erstmal Dosen gekauft habe. Die waren aber sehr schnell aus, also ausverkauft. Dann habe ich hier im BIN-Regionalsender aus Bremen gesehen, dass ein Öko-Gärtner seinen Spinat untergepflügt hat. Und dann wollte ich noch eins erwähnen, also ich überspringe jetzt mal Tschernobyl und Fukushima. Ich war eine Woche in Kirkenes, das ist eine Grenzstadt zu Murmansk, also zu Russland. Und östlich von Kirkenes liegen ganz viele Atom-U-Boote am Strand und gammeln vor sich hin. Mhm. Wenn die in die Luft fliegen, ne? Mhm. Denn gerade ganz Skandinavien, ne? Dann passiert irgendwie was, was wir uns möglicherweise nicht vorstellen können. Ich kann die Katastrophe nicht beurteilen, will ich auch nicht. Ich wollte nur den Hinweis geben, dass sich darum niemand kümmert.
Dass es noch weitere Gefahrenquellen gibt, das kann sicherlich Herr Smithal bestätigen, dass wir nicht davon sprechen können, wir leben heute in einer zivil-atomaren, ungefährlichen Welt.
Im Prinzip, jedes Atomkraftwerk kann zu so einem Super-GAU führen. Wenn nur wenige Prozent aus dem radioaktiven Inventar freigesetzt werden, können in der Größenordnung von 100.000 Quadratkilometern unbewohnbar sein. Und natürlich gibt es technische Einrichtungen, die versuchen, das zu verhindern, aber die können eben fehlschlagen. Und ein Reaktor braucht sozusagen ein funktionierendes Notkühlsystem, mhm. Um nicht zur Katastrophe zu führen. Ich finde sozusagen Fukushima sehr, sehr eindringlich, dass sozusagen drei Reaktoren die Kernschmelze hatten, vier Reaktoren explodiert sind, weil sozusagen einfach durch die Überhitzung dann es zur Wasserstoffbildung kommt und diese Explosionen praktisch der natürliche Weg sind.
Wie viel Sorgen muss man sich denn in den Augen von Greenpeace machen, wenn wir über französische oder belgische Atomkraftwerke in deutscher Grenznähe reden?
Man muss sich schon Sorgen machen und ich denke, es ist sozusagen die Regierung, die Länder und auch die Umweltbewegung angehalten, hier tatsächlich Druck auszuüben, deren Druck auch innerhalb von Belgien zu aktivieren. Leider ist die EU ja so, dass es nicht direkte Rechtsmittel gibt. Mhm. Man ist sozusagen tatsächlich auf politischen Druck angewiesen, auf eine Umstimmung in der Bevölkerung, dass man sieht, wie zum Beispiel erneuerbare Energien wachsen können. Eine kleine Zahl noch. Der Zuwachs in Deutschland an erneuerbaren Energien von 2014 auf 2015 hat wesentlich mehr Strom produziert, also reale Stromproduktion, als alle belgischen Reaktoren im Jahr 2015, und zwar 1,4 Mal so viel.
Zurück ins Jahr 1986, Frau Schwarter, wir haben das eben gehört, da hat ein Hörer gesagt, er hat sich Konserven gekauft. Was waren denn, mal ganz alltagspraktisch gedacht, die Reaktionen der Verbraucher? Was haben sie gemacht?
Die Verbraucher wollten vor allem Informationen und die wollten wissen, kann man jetzt den Salat noch essen? Und er wurde ja untergepflügt, weil er dem Regen ausgesetzt war. Gerade am dritten und vierten Tag sind die Wolken auch über Norddeutschland zum Beispiel gezogen. Und von daher musste man ja irgendwas anderes essen. Und dann mussten wir zu Konserven raten und es wurde ja auch sehr viel Milchpulver dann, konnte dann nicht verwendet werden, auch das für die Säuglingsnahrung nicht. Es gab einen Zug, das war ganz kurios, der war voll mit strahlender Molkepulver und der konnte nirgendwo in keinen Bahnhof stoppen. Das heißt, es gab da wirklich ganz skurrile Geschichten auch und es war einfach schwierig, sich zu orientieren und deswegen mussten wir halt immer gucken, welcher Speiseplan, wie stellt man den jetzt zusammen, wo sind möglichst wenig Becquerel enthalten, wo muss man vorsichtig giftig sein. Also viele dachten auch zum Beispiel, dass in bestimmten Nuss-Nougat-Cremes ganz viel Strahlenbelastung vorherrscht, aber da war eben kaum Haselnüsse drin. Sowas kam dann auch ans Licht. Aber letztlich gab es eben auch hier zum Beispiel Beeren aus osteuropäischem Raum auf dem Markt, Pilze. Es wurde auch gelogen, es wurde umdeklariert. Auf einmal kamen dann die Beeren, was weiß ich, aus Frankreich, weil das nicht so hoch belastet war. Also es gab Fälschungen bei der Herkunft, auch auf Wochenmärkten. Es ist ganz viel geschehen damals.
Ganz schnell, heute. Wie ist das heute? Kann ich heute Pfifferlinge aus Polen essen?
Ja, heute ist das wieder in Ordnung. Wir haben noch Beanstandung mit Wildschweinen und Wildpilzen in Bayern. Aber von polnischen Produkten haben wir keine gravierenden Grenzwertüberschreitungen mehr. Und auch insgesamt ist ja die Belastung runtergegangen.
Würden Sie sagen, es gibt heute kein Lebensmittel mehr, was man nicht essen sollte aufgrund der radioaktiven Strahlung?
Nur die Wildschweine und die Pilze nicht, die noch höher sind. Aber ansonsten gibt es keine Einschränkungen mehr.
Bevor Frau Bellmer aus Braunschweig das Wort hat, schnell noch Herr Voss als Soziologe und Katastrophenforscher. Wie reagiert eine Gesellschaft auf Katastrophen? Wir haben das eben gehört. Ich finde das Bild ganz anschaulich. Wir haben dann Konserven gekauft. Sind Gesellschaften in der Lage, mit Katastrophen umzugehen, sie zu handeln?
Das kommt ganz darauf an, wie Sie mit der Gesellschaft vorher umgegangen sind, von der Seite der Entscheidungsträger, von der Seite der Politik und so weiter. Sie haben gerade, also Frau Schwartau hat es gerade angesprochen, die Verunsicherung der Bevölkerung unmittelbar nach dieser Nachricht war sehr groß. Die war natürlich auch deshalb sehr groß, weil das Wissen darüber vorher bewusst nicht kommuniziert wurde. Also über Risiken spricht man öffentlich eben bei weitem nicht so, wie es vielleicht in Bezug gerade auf Hochrisikotechnologien dringend erforderlich wäre, wo wir eigentlich einen gesellschaftlichen Prozess brauchen, in dem wir uns gemeinschaftlich darüber einigen wollen wir uns diese Risikotechnologie leisten oder nicht. Das bleibt aus, das wird an Experten delegiert. Und diese Experten profitieren natürlich wiederum ganz anders von ihrer eigenen Entscheidung, als es die gemeine Bevölkerung ist. Das heißt, die Entscheidungsträger sind andere als die Risikonehmer, also die, die am Ende die Folgen davon zu tragen haben. Und diese Kluft ist es eigentlich, glaube ich, denke ich, die ganz wesentlich zur Verunsicherung beiträgt und dann auch eben sich auswirkt auf die Frage, wie gehen wir nachher damit um. Denn wenn wir gut aufgeklärt sind, wenn wir gut wissen, was da tatsächlich läuft, dann nehmen wir Warnungen, natürlich Informationen ganz anders wahr, dann reagieren wir ganz anders, verhalten uns eben besonnener. Also das ist ganz wesentlich. Wir sehen das eben deshalb als eine Art Prozess, der eine lange Vorgeschichte hat und die müssen wir mit in den Blick nehmen.
Zu Ihrer Erinnerung, damals hieß der Innenminister Zimmermann, kam aus der CSU und hat im Brustton der Überzeugung vor den Kameras des Fernsehens gesagt, die Deutschen müssten sich keine Sorgen machen.
Susanne, Ähnliches haben Sie jetzt nach Fukushima genauso auch gehört, von nicht von allen Seiten, ja, aber das kam natürlich, bis heute ist die Bevölkerung, denke ich, erstaunlich wenig darüber, was nun tatsächlich konkret passiert ist.
Susanne Bellmer aus Braunschweig, guten Abend, Frau Bellmer.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, also ich kann mich noch recht lebhaft an die Ereignisse erinnern. Ich war damals in Göttingen, habe Physik studiert, also ich bin Physikerin. Und dann kam diese Nachricht und das Erste, woran ich mich halt entsinne, ist auch, dass mein Diplom- und Doktorvater wutentbrannt den Flur runterlief und genau eben Bundesinnenminister Zimmermann zitierte und er war nun völlig anderer Meinung bezüglich der Geschichte, wie auch. Und ich entsinne mich insbesondere auch des Umgangs der Medien mit der Geschichte. Er versuchte dann einen Freund in einem Kernphysikinstitut in Süddeutschland ein bisschen auszuhorchen und der wagte nichts zu sagen, weil die Kernphysikinstitute Informationsverbot hatten. Und in Göttingen ist die Lage so ein bisschen kurios. Man kann da je nachdem, wo man das Radio hinstellt, NDR oder Hessischer Rundfunk oder WDR hören. Und was wir auch erschrocken feststellten, war, je nachdem, welchen Sender man hörte, welche politische Couleur das war und welche Tageszeit, so entsprechend war dann der Informationsgehalt. Das Beste kam immer so um Mitternacht. Und ich entsinne mich auch, da wurde eben halt lebendige Stadtplanung gewesen, haben auch alternative Stellen viel gemessen. Man hat sich da nicht drauf verlassen. Gut, mit der Universität im Hintergrund waren da auch mehr Möglichkeiten. Ich entsinne mich auch an so Aushänge, ne, so 600.000 Becquerel auf der Parkbank gemessen und auch die ganzen Aushänge, die dann schließlich auch existierten. Man konnte dann immer sehen, so wie waren die Messwerte in der Milch, wann war das Ganze im Joghurt, wann im Käse angekommen. Man wusste man immer, wo man steht, man wusste, was man essen kann, was man nicht essen kann. Und insbesondere entsann ich mich dann auch noch sehr besorgten Eltern, die sind ja schon vielfach angesprochen worden in der Sendung, die standen dann mit ihren Barris und den kleinen Kindern vom Rathaus und sagten so, wir wollen jetzt endlich wissen, was los ist. und keine Ahnung, wer da den Aufruhr erzeugt hat. Und dann fing auf einmal an, die Polizeischiffe nervös zu reagieren, was wir nun gar nicht verstehen konnten. Also ich habe sehr lebhafte Erinnerungen daran, auch noch an die Zeit danach. Manchmal haben wir dann noch später dann Kontakt zu Leuten aus Kiew bekommen, die dann noch was erzählten. Aber das ist für mich so präsent, also total noch von damals.
Was glauben Sie denn, Frau Bellmer, was hat, wenn ich das mal so sagen darf, die Gesellschaft oder was haben wir, können wir auch mal so sagen, was haben wir daraus gelernt?
Ich denke, das ist partiell. Also diejenigen Leute, die so ein bisschen auf der Kippe sind, die haben, und auch bereit waren, sich darauf einzulassen, die haben dann erkannt, ja, so einfach ist es doch nicht. Ne? Also da kann eben doch was passieren. Aber vorausgesetzt ist natürlich, dass man auch offen ist. Ich habe Leute erlebt, die waren davon überfordert, die haben es einfach komplett verdrängt. Hm.
Herr Forster, als Katastrophenforscher, wie groß ist die Gabe der Menschen, etwas zu verdrängen, wenn es um eine Katastrophe geht?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Tatsächlich ist es mit der Verdrängung auch so eine Sache. Wenn Sie eine wirklich entsetzliche Katastrophe erlebt haben, dann gehört Verdrängung zu den produktiven Bewältigungsmodi. Ja, Sie können das einfach gar nicht alles verarbeiten, was da tatsächlich passiert ist. Aber natürlich mit dem Blick in die Zukunft, da ist es mit der Verdrängung eher problematisch. Wir sind aber eigentlich als Menschen doch, denke ich, so gemacht, dass wir uns nur einem bestimmten Ausschnitt an Möglichkeiten tatsächlich offen zuwenden und an anderen immer mit ausdrängen. Also wir sprechen heute so von Restrisiken, die wir sagen, darüber denken wir entweder nicht weiter nach oder die sind einfach zu groß, da können wir gar nicht drüber nachdenken oder sie sind zu teuer, wenn wir uns drum kümmern. Das ist so eine Kultur des Verdrängens, die wir veralltäglicht haben. Also die meisten Menschen gar nicht mehr merken, wenn sie bemühen.
Macht das die Arbeit von Greenpeace schwer, dass die Menschen so in der Lage sind, das ist mir zu groß, ich kann es sowieso nicht ändern, Herr Smita?
Ja, es ist ein dickes Brett, was man bohren muss. Und ich denke sozusagen, 2006 war man als Atomkraftgegner jetzt auch, sag ich mal, da hat es einen Atomausstieg gegeben und dachte, das ist alles in trockenen Tüchern. Dann kam die Laufzeitverlängerung, da haben die Konzerne ganz viel Druck gemacht. Da war es ganz schwierig durchzudringen. Da hat man gesagt, ja, Mensch, ja, ein bisschen verlängern. Ne? Also das wurde sozusagen, die Arbeit war zeitweise schon sehr schwierig. Und wenn ich da jetzt heute schaue, heute ist man als Atomkraftgegner sozusagen in der Mitte der Gesellschaft. Die ganzen Parteien sind da. Mhm. Das ist schon ganz großartig, was die Bewegung insgesamt hier eigentlich auch erreicht hat mit den Instituten. Es hat ja sozusagen viele wissenschaftliche Institute gegeben, die gesagt, man braucht die Laufzeitverlängerung nicht.
Greenpeace ist aber international aufgestellt. Da ist hier Deutschland in gewissem Sinne eine Insel, nicht?
Richtig, richtig. So, genau so ist es. Und das wird sozusagen auch noch Zeit brauchen, bis sozusagen das in anderen Ländern auch rinkommt. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, 20 Jahre in die Zukunft blicke, dann hat Deutschland sozusagen das Energiesystem umgestellt, erneuerbare Energien sind gut integriert, alles ist sozusagen Sonne, Wind liefern kostenlos und Frankreich hat einen alternden Park an Atomkraftwerken, wo wir nur hoffen, dass sozusagen nichts passiert. Also die Probleme werden dort derartig zunehmen und das wird auch zum Umdenken führen und man muss halt schauen, dass das schnell genug auch geht, bevor eine Katastrophe in einem anderen Land noch passiert.
Wilhelm Friesen aus Elmshorn. Guten Abend, Herr Friesen.
Schönen guten Abend, einen Gruß in die Runde. Schönen Gruß in die Runde.
Danke.
Ja, ich komme ja aus Russland und das erste Mal, wo das Militär die erste Bombe, Atombombe, ausprobiert hat. Das ist plus minus 100 Kilometer von uns ab. Das habe ich dann im Nachhinein als Kind, wo die Großen gewachsen sind, mitbekommen. Auch meine Schwester, der hat das dann, diesen Pilz gesehen.
Wir reden aber heute Abend, Herr Friesen, über Tschernobyl.
Ja, jetzt komme ich zu Tschernobyl. Und wo Tschernobyl explodierte, da war ich als Kommunalabgeordneter in der Stadt. Ich war noch nebenberuflich Sport, über Sportsachen im Landwirtschaftsbetrieb.
In welcher Stadt haben Sie gelebt?
Ich hatte im Dorf gelebt, nicht in der Stadt. Mhm. Aber ich war in dieser Zeit in der Stadt, um das Sportinventar rauszuschreiben und zu bekommen. Und da in allen den Behörden, wo ich war, in den Läden, war nicht ein Wort. dass irgendwas geschehen war.
Wie weit waren Sie denn von Tschernobyl entfernt damals?
Das ja Ukraine, ja, plus minus 1000 Kilometer, ja, so ungefähr.
Wann haben Sie das erste Mal für sich gespürt, das ist eine Katastrophe, das ist gefährlich?
Wo ich von der Stadt nach Hause kam, dann habe ich zu Hause, sagte Schwester, du hast ein Schreiben hier, einen Brief bekommen, habe ich mit denen durchgelesen und dann sollte ich mit den Menschen dann kommunizieren, dass sie sich nicht in der Sonne sollten aufhalten. Mhm. Und nach der dann plus einbrennen und so weiter. Mhm. Und auf diese Ebene so.
Hatten Sie
und
Sorge?
Die Ursache war nichts, nicht ein Wort.
Ja.
Im Nachhinein, da wurden die Männer wurden einberufen, ab 50 und älter, um dahin zu schicken.
Die Liquidatoren, ne?
Ja. Mhm. Und die kamen dann zu der Hauptstadt Orenburg. Und da mussten sie die ärztliche Kommission durchgehen. Dann haben die Ärzte dann gesagt, fährt nach Hause. Ihr habt mehr als da in Tschernobyl. Und dadurch haben wir dann das erfahren von dieser Katastrophe.
Inwieweit haben Sie sich Gedanken, Sorgen um Ihre Gesundheit gemacht?
Ja, damals erstmals können wir wenig mehr das anfangen, was das überhaupt war.
Ja.
Und die erste Bombe, was da, das wurde immer verleugnet. Und da stimmte nicht, das nicht so.
Mhm.
Und ja.
Wenn Sie das heute erinnern, Herr Friesen, mit welchem Gefühl erinnern Sie das?
Ne, wie soll ich sagen, mit Gefühlen, da erinnere ich mich oft. Aber wie soll ich sagen, ändern kann ich da sowieso nichts.
Mhm.
Dann muss ich das eben so hinnehmen, wie es eben ist.
Das ist ein bisschen fatalistisch. Als Katastrophenforscher, Herr Voss, kann eine Gesellschaft auch fatalistisch sein? Wir müssen das nehmen, wie es ist. Wir können es eh nicht ändern. Und Herr Smietal hat gesagt, das sind dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Ist Gesellschaft eine zähe Masse, auch wenn Katastrophen passieren?
Ja, das ist sie ganz gewiss. Das sehen wir ja, wie lange eben so ein Umdenken braucht. Und das ist vielleicht in diesem Fall, jedenfalls wenn man das Beispiel Deutschland nimmt, im Positiven noch zu sagen, dass es überhaupt dieses Umdenken gibt. Wenn es in anderen Gesellschaften eben überhaupt gar nicht, oder jedenfalls nicht in dem Tempo sich entwickelt. Mhm. Bei anderen Problemen, anderen Risiken sind wir noch weit davon entfernt. Also grundsätzlich muss man ja sagen, das Kind muss eigentlich sowieso immer erstmal in den Brunnen, bevor wir überhaupt anfangen, Lernprozesse einzuleiten. Also ein zähes oder ein schwerer Tanker auf hoher See, der sich kaum umsteuern lässt, das allemal.
Wie ist das, Frau Schwarter? Welche Sorgen hatten die Menschen damals, was ihre Gesundheit angeht?
Also auf jeden Fall hatten sie die größte Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder oder auch Schwangere hatten die größten Sorgen. Aber viele hatten eben auch Ängste, ganz konkret, dass jetzt verstärkt Krebs auftritt. Das ist ja auch in meiner Diskussion gewesen, Schilddrüsenkrebs zum Beispiel durch die Jodbelastung am Anfang der Katastrophe. Ja, und dann eben langfristig auch gerade Immungeschwächte, die ohnehin schon krank waren, die wollten sich natürlich dann besonders gesund ernähren und ihre Gesundheit unterstützen, wo rundherum ja um sie dann immer Strahlung war. Hm.
Herr Smietal, es gibt ja keine genauen Zahlen über tote oder langfristig erkrankte Menschen. Wenn wir heute 30 Jahre danach hier zusammensitzen, würden Sie sagen, es gibt immer noch Menschen, in denen schlummert das, was in Tschernobyl passiert ist, als Krankheit? Oder ist das alles schon spürbar sichtbar?
Nein, das schlummert sicher noch. Und das weiß man im Prinzip auch aus den Überlebenden der Atombomben. Abwürfe von Hiroshima und Nagasaki 1945. Und das ist ja auch ein Grund, warum man Strahlung dann noch, also sage ich mal, aggressiver eingeschätzt hat, Grenzwerte noch weiter abgesenkt hat, weil man eben festgestellt hat, vor allem die soliden Tumore gehen auch nach 30 Jahren nicht zurück. Also auch nach 30 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, an soliden Tumoren zu erkranken, deutlich erhöht, wenn man Strahlung abbekommen hat. Also hier ist das gesamte Bild noch gar nicht entfaltet. Mhm. Und man muss auch sagen, über sozusagen Erbschäden, wie das in anderen Generationen sich weiterentwickelt, da gibt es auch noch viele Unbekannte. Und was jetzt auch Untersuchungen gezeigt haben, ist, insgesamt Ökosysteme scheinen auf Strahlung viel sensibler zu reagieren. Also ein einzelnes, das hat man allerdings mehr bei Tieren jetzt beobachtet, ne? Dass sozusagen ein einzelnes Tier, das man sozusagen einer Strahlung aussetzt, zeigt weniger Symptome, als wenn ein gesamtes Ökosystem einer Strahlung ausgesetzt wird, weil da hier eben Verdrängungsmechanismen eingreifen und das viel stärker sich auswirkt.
Es war in diesen Tagen zu lesen, dass in dem Gebiet von Tschernobyl wieder Tiere leben und diese Populationen gar nicht dezimiert sind. Woran liegt sowas?
Das ist sozusagen im ersten Blick scheint dort sozusagen es wieder grün zu sein und in Pripyat wachsen Bäume und es streichen Wölfe herum. Aber wenn man genauer analysiert, und da gibt es sehr viele Untersuchungen von verschiedensten Instituten, von USA, von Universität Lüneburg, auch ISN, also sozusagen die GAS von der französischen Atomaufsicht, haben hier sozusagen relativ genau geguckt und man sieht eben, wie sich Vogelpopulationen verändern, wie sich Insekten verändern, wie es zu Fehlbildungen kommt. Und diese Auswirkungen sind eigentlich viel stärker, als man aufgrund der Strahlung jetzt erwarten würde.
08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Wir reden über 30 Jahre Tschernobyl. Was hat der GAU verändert und Ihre Erinnerungen? 08000 441 777. Gesche von Janda aus Dasche. Guten Abend, Frau von Janda.
Ja, guten Abend. Was sich geändert hat, ich glaube, es hat sich relativ wenig geändert. Mitgekriegt habe ich die ganze Sache in der Küche am Radio und ich habe dann meinen Schwiegersohn angerufen, habe gefragt, der ist Radiologe, ob er irgendwas feststellen könnte mit Messungen und so. Und er ist in Stuttgart und hat in Stuttgart nichts groß feststellen können.
Er ist Radiologe und konnte dann irgendwie messen, ob das...
Ja, er hat da verschiedene Möglichkeiten gehabt, da zu messen, ob was runtergekommen ist. Oder so. Aber ich bin in Lappland gewesen, in Schweden und in Finnland. Und ich war doch sehr erschrocken. Der Wind hat eben eine andere Richtung für unsere Gegend. Gut ist es gewesen, angenommen. Also da oben ist ziemlich viel auch runtergekommen. Also bis da oben, sagen wir mal so. Aber was mir noch viel mehr Sorgen macht, ist, wie, ich glaube, fast fahrlässig wir umgehen mit unseren Nachbarn in Belgien, mit zwei desolaten KKWs. Das macht mich sehr besorgt, denn meistens haben wir Westwind. Und was ich gestern im Radio gehört habe bei Ihnen im NDR, das war, dass jetzt zwei alte KKWs in der Ukraine aufgerüstet werden sollen, noch dazu mit Geldern der EU.
Das hat uns auch ein Hörer geschrieben und der fragt dann, ob die Menschheit den letzten Rest an Zurechnungsfähigkeit verloren hat. Das hat uns Hildegard Friedeborn geschrieben aus Hannover-Schmünden. Der Katastrophenforscher Martin Voss, wie ist das? Wir haben das schon besprochen. Sie haben gesagt, es ist ein großer Tanker, das menschliche Bewusstsein, also die menschliche Reaktion auf solche Katastrophen. Aber wenn man das hört, dass etwas passiert ist, was alle Menschen nicht beherrschen können, und heute kam auch das Wort in den Nachrichten, das sei eine Warnung an die Menschheit. Lässt sich die Menschheit von Katastrophen nicht warnen?
Nur kurzfristig. Das merken Sie auch, wenn Sie Zeitungen lesen, wenn Sie übermorgen fragen oder vorgestern fragen, wenn Sie übermorgen fragen, was vorgestern in der Zeitung stand, wird sich kaum jemand an die Artikel erinnern können.
Frau von Danner, jetzt fragen wir mal den Wissenschaftler, wie das ist mit der Erinnerung an die Katastrophen.
Im Grunde kann ich ja.
Vor allen Dingen wird es immer, und das ist das Beängstigende für mich, heruntergespielt. Man hat es in Tschernobyl erst Tage später bekannt gegeben und unten in Japan ist es auch ganz furchtbar.
Wir reden gleich nochmal über die Rolle der Medien, aber ich würde gerne noch bei der Erinnerung bleiben, Herr Voss, als Katastrophenforscher.
Ja, im Grunde kann ich aber doch ja fast nur zustimmen. Wir sehen aber natürlich an so Diskussionen, wie beispielsweise jetzt um den Klimawandel, dass es keineswegs, kann man sagen, dass sich da nun gar nichts bewegt, dass da überhaupt gar keine Lernbereitschaft vorhanden ist, dass kein Umdenken stattfindet. Also das kommt ja drauf an. Ich kann aber eigentlich wiederholen, was ich vorhin schon sagte, sehr träge ist es und dann natürlich ungeheuer komplex. Ja, selbst wenn wir dann sagen, okay, wir leisten uns eine spezielle Hochtechnologie nicht mehr in der Zukunft, dann braucht es erstmal Jahrzehnte, um da wieder rauszukommen. Haben dann immer noch Jahrhunderte bis vielleicht zigtausende Jahre die Folgen damit zu tragen. In der Zeit leisten wir uns die nächsten Hochrisikotechnologien, von denen wir noch nicht wissen, was die denn nun mit sich bringen. Also wir rüsten schneller auf, als dass wir nacharbeiten können.
Ja, Frau von Jan hat noch einen anderen Aspekt angesprochen. Wie ist das mit der Vergesslichkeit?
die läuft damit einher. Also das haben Sie schon beim Hochwasser, da ist nach 5 Jahren der Planungsstand in der Regel wieder erreicht, der vor dem Ereignis war. 3-4 Jahre ist die Bereitschaft recht groß, da umzusteuern und Flussbegradigungen zurückzumachen, dem Fluss sein Bett zurückzugeben. Und nach 5 Jahren ist eigentlich die Industrieanlage, die dort mal vorher geplant war, auch im Bau. Also dieses Vergessen setzt schnell ein.
Wir müssen sagen, dass nach Tschernobyl ein neues Ministerium eingerichtet wurde, nämlich das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Frau Schwartau, Sie sind ja sozusagen an der Basis der Verbraucherberatung. Hat sich denn, wenn wir mal das Ministerium nehmen, hat sich grundsätzlich etwas verändert an dem Bewusstsein, was Sachen Umwelt angeht?
Also ich denke schon, dass wir da einen großen Sprung nach vorne gemacht haben. Wir waren ja ganz stolz, als wir endlich dieses Umweltministerium hatten und auf einmal konnten Umweltschäden auch bewertet werden. Es gab ja danach auch andere Probleme mit Dioxinen zum Beispiel oder PCBs in der Umwelt. Und das erste Mal hatten wir ein richtiges Ministerium und einen Minister, der sich auch für die Umwelt einsetzte. Also das war schon eine ganz tolle Geschichte.
Vielleicht eine kritische Stimme, Herr Smithal. Es könnte natürlich auch eine Beruhigungsaktion der Politik sein, die Menschen zu beruhigen, wir richten jetzt ein Ministerium ein und da gibt es dann eine Arbeitsgruppe und die beschäftigt sich damit. Hat es tatsächlich was gebracht oder war es ein Instrument der Beruhigung?
Also ich denke, es hat schon etwas gebracht, aber die Politik muss immer auch Kompromisse, die muss Mehrheiten suchen und muss sozusagen Kompromisse schließen. Deswegen braucht es eben auch die Umweltschutzgruppen, die das erstmal nicht müssen und sozusagen der Stachel sind und vorantreiben, man die Gesamtbevölkerung auch mitnehmen muss. Und das hat sich ja schon auch weiterentwickelt. Also das Umweltministerium ist natürlich dann auch zuständig gewesen, ob jetzt, sage ich mal, Strommengenübertragungen genehmigt werden oder nicht. Und das wurde dann vielfach nicht genehmigt. Also das war zum Teil schon auch in der richtigen Richtung.
Peter-Jürgen Sult aus Rehburg-Lockum. Guten Abend, Herr Sult.
Ja, ich bin da.
Das ist schön und wir hören Sie auch gut.
Herr Bormann, ich habe seinerzeit, als es mit Tschernobyl passierte, da schoss mir in den Kopf, dass einige Jahre davor ja schon in Amerika so ein Fall passiert war, da auf diesem Kraftwerk Three Miles Island. Mhm. Und da habe ich damals,
bitte? Ja, erzählen Sie weiter. Ja. Mhm.
Ja. Da habe ich damals zu einem Bekannten gesagt, du, das ist ein Fingerzeig Gottes. Das sollten wir durchaus ernst nehmen. Und als dann Tschernobyl passierte, da habe ich mir so gedacht, jetzt ist aber höchste Eisenbahn, dass wir damit aufhören. Mhm. Sie wissen ja selbst, passiert ist nichts.
Würden Sie das unterstreichen, Herr Sult, dass nichts passiert ist? Wir haben einen Atomausstieg.
Ja, damals aber noch nicht. Der kam ja erst nach Fukushima. Das war wieder ein paar Jahre.
Dann habe ich Sie richtig, gut, damals, da haben Sie recht. Ja. Ich stolpere über Ihre Formulierung Fingerzeig Gottes. Ist das nur eine Formulierung oder ist das bei Ihnen auch irgendwie untermauert mit einem Glauben?
Das ist nicht mit einem Glauben untermauert. Das kam mir einfach nur so in den Sinn, das so zu formulieren.
Ja. Und wenn Sie heute sich erinnern, 30 Jahre sind nun vergangen. Wenn Sie sich die politische Landschaft angucken, sind wir aufgeklärter, bewusstsamer, achtsamer mit dem, was Atomkraft angeht?
Da fragen Sie mich aber was. Also ich würde eher sagen, etwas schon, aber es reicht ja bei weitem nicht. Sonst müssten ja die Länder, die um Deutschland rumliegen, inzwischen auch alle aufgewacht sein und sagen, wir machen jetzt nicht mehr weiter. Mhm. Das tun sie ja nicht.
Wir haben schon im Laufe dieser Sendung über die Medien gesprochen, sprich über die Aufklärung der Menschen, über die Information der Menschen. Frau Schwarter, Sie haben vorhin gesagt, es gab keine Informationen, keine richtigen. Wem haben Sie denn damals getraut an Informationen? Sie brauchten ja von der Verbraucherzentrale auch Informationen, die Sie verlässlich weitergeben konnten. Wem haben Sie vertraut?
Ja, wir wollten auf jeden Fall seriös informieren und dazu brauchten wir vor allem erstmal Messergebnisse. Und die haben wir teilweise dann aber auch auf Druck von den Behörden bekommen und die haben dann selber gesagt, ja, wir können vielleicht welche geben, aber wir können jetzt nicht sagen, die Walnüsse werden von der Firma angeboten oder die Haselnusscreme von jener. Und wir haben dann gesagt, gut, dann nennen wir die Namen. Mhm. Und diese Messungen, die zum Beispiel hier in Hamburg auch im Hygieneinstitut gemacht wurden, also die waren dann schon in Ordnung. Das hat uns schon weitergeholfen. Und das war eine Grundlage. Und dann sprangen natürlich auch viele andere Institute auf und haben dann auch gemessen und viel besser informiert. Also nach einer Zeit und ganz viel Druck, da ja auch dann letztlich auch dann in den Medien entstand, hat sich dann doch einiges bewegt.
Herr Smita, Sie sind von Greenpeace, immer wenn es eine Umweltkatastrophe gibt, wird Greenpeace angerufen, damit man denkt dann, Greenpeace hat eine objektive Wahrnehmung dieser Katastrophe. Wie würden Sie das einschätzen? Wie sind die öffentlichen Nachrichten und Mitteilungen an die Bevölkerung, wenn es eine Katastrophe gibt? Wie misstrauisch sind sie?
Das hängt schon davon ab, in welchem Land das auch ist. Also in Deutschland wird jetzt über Atomunfälle, denke ich, schon auch recht unmittelbar und schnell berichtet. Wenn jetzt die Türkei ein Atomkraftwerk bauen will, wie da über Störfälle dann berichtet werden kann, muss man sich eine Frage stellen. Mhm. Wie auch unabhängig die Atombehörde oder eine Atomaufsicht in diesem Land auch agieren könnte. Also das ist sozusagen sehr länderabhängig. Und ich denke, es braucht eben diese Meinungsfreiheit, diese verfassungsrechtlich sehr hoch geschützt, Demonstrationsrecht, Meinungsfreiheit, weil das ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft ist. Dass sozusagen das Engagement der Leute und das Erkennen der Leute, die da sozusagen sich dann auch aufraffen und demonstrieren gehen, Mahnwachen machen, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft, der auch zur Veränderung führt. Und ich denke, Tschernobyl mahnt auch, dass wir hier in Deutschland sozusagen jetzt, weil wir den Atomausstieg in Deutschland zwar haben, der könnte einerseits schneller sein, wir müssen aber auch die grenznahen Atomkraftwerke insgesamt in Europa zu einem Atomausstieg kommen, bevor es in Europa einen schweren Atomunfall gibt.
Herr Forst, als Katastrophenforscher, wir sind bei dem Thema die Rolle der Medien. Würden Sie sagen, dass die Medien im Fall einer Katastrophe erst einmal die Aufgabe haben, die Sache möglichst, ich sag's mal so, runterzuhängen, damit keine Panik passiert? Oder sollten Medien tatsächlich das sagen, was ist?
Naja, Medien sind ja auch nur ein Glied in der Kette. Also erstmal würde ich von den Medien sicherlich diese Neutralität erwarten, dass sie diese Informationen, die ihnen zur Verfügung gestellt wird, auch kommunizieren. Sie sind eigentlich nicht diejenigen, wer sollte das sein, der Redakteur der laufenden Sendung, der dann bewertet, was nun bei einer Bevölkerung eine Panik auslösen würde und was nicht. Also das müssten, wenn, dann schon andere tun. Da ist dann aber dann die Frage bei der vorgelagerten Entscheidungsinstanz, wie funktioniert das da? Und da möchte ich Herrn Schmiedhal ein Stück weit nicht gerade widersprechen, aber doch ergänzen wenigstens, dass es nicht nur darauf ankommt, in welchem Land und welcher Kultur dies passiert, sondern auch die konkreten Bedingungen entscheidend sind. Also wenn Sie dann in der entscheidenden Position sind, aber nur bedingt Informationen überhaupt haben über das Ereignis, nur wenig Informationen über die Ausbreitung der Kontamination, das baut sich ja alles auch für Sie erst nach und nach auf. Und in dieser Lage ist es natürlich ungeheuer schwierig zu entscheiden, welche Information gebe ich jetzt weiter, weil ich noch nicht mal weiß, ob es die richtige ist. Das ist noch etwas anderes, als bewusste Informationen zurückzuhalten.
Würden Sie
denn, da würde ich grundsätzlich sagen, nein, das kann eigentlich niemals das Nonplusultra.
Würden Sie denn einem Statement eines Innenministers im Fall einer Katastrophe vor Kameras trauen?
Das würde ich ganz von der Katastrophe selber abhängig machen und von dem Innenminister.
Michael Fritsche aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Fritsche.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, das ist sehr interessant. Es war ja eben gerade auch, wurde ja die Türkei erwähnt. Ich war also...
Wir machen aber heute Abend nicht Erdogan, ne?
Nein, überhaupt nicht. Der war damals, da gab es noch keine AKP-Regierung. Nur, also, was mir sehr deutlich in Erinnerung geblieben ist, ich habe also, meine Frau war hier in Oldenburg und ich war in der Türkei über einen deutschen akademischen Austauschdienst tätig und... mir ist damals aufgefallen, also hier war man total alarmiert, in der Türkei so gut wie gar nicht. Nur die heute ja wieder durch diese Anklage gegen führende Redakteure der Zeitung Cumhuriyet. Die Cumhuriyet hatte eine sehr schöne, vielsagende Karikatur. Da war so eine Europakarte und alle Länder waren schraffiert angegeben. Also schraffiert, das heißt atomar, also der Katastrophe ausgesetzt. Mhm. Nur die Türkei war ausgelassen, da war gar nichts. Also an den türkischen Grenzen hörte die atomare, die Verseuchungsgefahr auf.
Gut, das ist natürlich eine Frage der Propaganda innerhalb eines Landes. Das haben wir besprochen. Das hängt von der Nationalität und den politischen Mächtigen ab, was dem Volk da erzählt werden sollte. Mich interessiert noch, Herr Fritsche, Sie waren in der Türkei, Ihre Frau in Oldenburg. Welche Sorge hat Sie umgetrieben?
Naja, ich habe das natürlich durch die Gespräche mit meiner Frau, Telefongespräche, mitbekommen, diese Bedrohung. Und ich war eben sehr erstaunt, dass gar nicht, dass das überhaupt nicht thematisiert wurde. Und das war ja in den Tagen danach Nordwind, und die türkische Schwarzmeerküste ist ja das eigentliche Teeproduktionsgebiet. Und ich habe also sofort ein paar Kilo Tee gekauft von der alten Ernte. Mhm. Und in der Türkei kam das erst ein halbes Jahr später. Oh Gott, der Tee ist ja verseucht. Und das ist also ungeheuerlich. Und es geht ja im Prinzip weiter, nicht? Jetzt plant ja die Regierung, plant ja Atomkraftwerke, auch in der Türkei. Mhm. Und also das ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach ein ungeheures Spiel mit dem Feuer, was da gemacht wird.
Ich weiß nicht, wie lange Sie schon zugehört haben, Herr Fritsche. Uns hat der Frau Friedeborn, ich habe das vorhin schon zitiert, geschrieben, um auf Ihren Gedanken eine Antwort zu liefern. Sie schreibt: Heute der Gedenktag nach 30 Jahren Tschernobyl, gestern die Ankündigung, zwei neue Atomkraftwerke in der Ukraine zu errichten, gefördert durch die EU, Ausrufungszeichen. Ist der Menschheit der letzte Rest der Zurechnungsfähigkeit abhanden gekommen? Vielleicht ist das ein Gedanke, den ich mit Ihnen auf den Weg geben kann, Herr Fritsche.
Ja, danke schön.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Wir reden heute Abend über 30 Jahre Tschernobyl. Ich gucke mal auf die Uhr, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Vielleicht schaffen wir noch einen Anrufer. Vorher noch mal die Frage an Herrn Voss als Katastrophenforscher. Welchen Sinn haben eigentlich Gedenktage, wenn man an Katastrophen wiederum gedenkt?
Ja, sie halten das Ereignis im kollektiven Gedächtnis, also ist jedenfalls die ihnen zugeschriebene Funktion. Sie sind aber Symbole und deshalb natürlich auch offen für Bedeutungszuschreibung, also für immer mal wieder es neu rahmen, neu darüber nachdenken, in die Zeit hineindenken, was war das eigentlich damals für ein Ereignis, was wäre es dies für heute, für uns heute.
Klaus Schneider aus Hamburg, guten Abend, Herr Schneider.
Ja, guten Abend, Herr
Ich habe schon gesagt, wir haben noch 5 Minuten, ne?
Mächtiger Druck.
Naja, wir halten es aus. Ne?
Aber ich?
Sie auch.
Ja, der Gedanke der Gesundheitsvorsorge, der ist ja eigentlich gegen null zu sehen. Wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, dann wird es ein Thema. Mhm. Dieser Gesundheitsvorsorge-Gedanke, wenn man so versucht, drüber nachzudenken, wäre ja eigentlich das humanere und klügere Prinzip, wenn man also sich darüber klar ist, dass bestimmte Dinge dem Menschen schaden können. Mhm.
Welche Rückschlüsse ziehen Sie daraus, wenn wir heute an 30 Jahre Tschernobyl denken?
Ja, ich denke insbesondere an eine Erklärung unseres Dozenten in Chemie im Studium vor ungefähr 50 Jahren, der dann erklärte, warum er den Kernreaktor in Berlin verlassen hatte. Nämlich, weil ihm klar wurde, dass viele seiner Kollegen und er selber auch sehr leichtsinnig waren mit den Schutzmaßnahmen und viele Kollegen viel zu jung an Krebs starben. Mhm.
Also das war eine Einsicht aufgrund von Informationen beziehungsweise ja, traurigen Informationen, was die Gesundheit angeht.
Genau.
Und was heißt das für uns heute, Herr Schneider?
Ja, es ist ein bisschen, kann man Einfluss nehmen, nicht allzu groß, denn die Makroeinwirkungen, die wir haben, die sind schwerlich in den Griff zu kriegen, aber es gibt die Möglichkeit, doch ein bisschen für sich selber zu tun, aber letztlich ist es dem Gang der Vorgeschichte eines Menschen, der genetischen Ausstattung, seiner Lebensweise, die kann er nur begrenzt Einfluss nehmen. Also besser wäre es natürlich, er wüsste, was er tun sollte, aber er täte es ja dann doch nicht. Weil er merkt ja nicht, Moment, es fällt ihm ja der Kopf nicht ab oder der Arm oder etwas.
Gut, das Wort Einfluss nehmen ist ein wichtiges Wort, Herr Schneider, vielleicht ein Wort für unsere Schlussrunde. Herr Voss, als Katastrophenforscher, gibt es die Möglichkeit, dass die Menschen auf etwas Einfluss nehmen, zumindest dass die menschlich verursachten Katastrophen verhindert werden können? Oder müssen wir damit leben, dass Menschen auch eigene Katastrophen verursachen?
Je nachdem, welche Zeitskala Sie bemühen, natürlich müssen wir erstmal damit leben und rechnen, dass Menschen auch Katastrophen selbst verursachen. Aber kollektive Aushandlungsprozesse sind dazu geeignet, auch Politiken grundlegend umzugestalten und also auch Risikobewertungen für die Zukunft neu zu überdenken. Aber da muss natürlich ein Druck ausgehen und es muss eine gesamtgesellschaftliche Offenheit erstmal dafür sein, also Sensibilität, dass da ein Thema ist. Und da haben Sie nun zweimal dieses Beispiel mit den zwei neuen AKW in der Ukraine genannt, von der Zuschrift, dass es eventuell doch so, dass wir wenig bereit sind in diese Richtung.
Frau Schwartau, Sie sind Beraterin einer Verbraucherzentrale. Wie beratungsresistent oder wie sind die Menschen, wenn sie beraten werden und wollen eigentlich das lieber nicht so an sich ranlassen? Erleben Sie sowas?
Gut, die bei uns anrufen, sind ja meistens besorgt und wollen Informationen, aber trotzdem gibt es natürlich auch andere, die sagen, es ist mir egal und es kümmert mich nicht, weil Strahlung kann man ja auch nicht sehen, nicht riechen, das lässt sich auch so schwer erfassen, diese Gefährdung, die da ist. Nicht? Aber letztlich denke ich, die Ablehnung in der Bevölkerung ist ja sehr groß, das merken wir auch immer wieder in der Verbraucherzentrale.
Die Ablehnung
gegen die Atomkraft.
Herr Smitaj von Greenpeace, ich bin mir etwas zynisch, hat Tschernobyl Greenpeace insofern gut getan, weil damit die AKW-Bewegung Unterstützung bekommen hat?
Also die Tschernobyl hat viele Anti-Atom-Bewegungen beflügelt. Greenpeace ist ja aber schon früher entstanden. Greenpeace ist ja entstanden gegen die Atombombentests, wo sich sozusagen ein Boot unter die zu zündende Atombombe stellt. Mhm. Sicherlich sozusagen hat Umweltministerium in viele Richtungen hat es dann Initiativen gegeben, die Atomkraft viel kritischer zu sehen. Auch es sind weniger Atomkraftwerke dann gebaut worden, es sind vielleicht noch fertiggestellt worden, aber nach Tschernobyl sind eigentlich keine neuen Projekte mehr gestartet worden und das ist doch zumindest ein positiver Gedanke.
Vielen Dank in die Runde, vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren und vielen Dank all denen, die uns angerufen haben, sich erinnert haben an, wie war das eigentlich vor 30 Jahren. Und an die, die uns eine Mail geschrieben haben. Wir sprachen heute Abend über 30 Jahre Tschernobyl und haben gefragt, was hat dieser GAU denn verändert? Die Redaktion hatte Verena Gonsch. Morgen reden wir dann über TTIP. Vor der Entscheidung kommt das Freihandelsabkommen. Darüber reden wir morgen. Sie können uns anrufen morgen ab 20.30 Uhr oder gleich schreiben ndr.de/redezeit. TTIP vor der Entscheidung. Das ist morgen das Thema. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.